Mit SG1, falls ihr durcheinander gekommen seid. Und es geht weiter mit Thomas, der den Iris-Code kannte und nicht zerschellt ist. Deshalb.
Hallo. Hallo. Ich glaube, da zerschellt. Ja, ist das
oder, na, zerschellt? Stimmt. Ja. Naja, aber halt im Slipstream, um eine andere Serie zu bemühen, untergegangen ist. Keine Ahnung. Die Kenner wissen Bescheid. Heute gibt es wieder eine neue Folge. Thomas, wie heißt denn das Ding?
The Ties That Bind im Original.
Es gibt mehrere Sprachvarianten, wie immer, die sind alle recht ähnlich. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ungenau übersetzt von Google. Kennt ihr vielleicht, kleines lokales Unternehmen aus der Ecke hier. Und zwar im Italienischen heißt es irgendwie übersetzt angeblich, ich glaube, das ist nämlich falsch, verbindliche Krawatten. Also, das glaube ich nicht.
Ja, Binding heißt schon verbindlich und Ties kann auch Krawatten heißen. Ja, das willst du aber in dem System.
Genau, glaube ich. Ja. Kann Sinn machen. Im Tschechischen ist es eine dauerhafte Krawatte. ja, die Ungarn haben es als Band und im Japanischen unzerbrechliche Bindungen und im Deutschen ist das unsichtbare Fesseln. Genau, und ursprünglich wollte man das Ding auch ganz anders nennen, nämlich Treasure, Treasure, Treasure. Was aber auch ein komischer Titel geworden wäre. Deshalb hat man vielleicht auch nicht genommen, war nur in der Verlosung mit drin.
Nein, man hätte es auch typical Adventure Game nennen, weißt du, dieses typische Fetch-Geschichtchen, na, so von wegen. Ja,
genau, zu den Daten, Fakten, World Premiere laut StarGetWiki.de 5.8.2005 und Deutschland Premiere am 15.11.2006.
22.06.2006 laut IMDb ist ja wie immer etwas anders, auch interessant, es ist eine Woche Pause dazwischen. Also war laut IMDb am 5-14 am 8.06.2006. Also keine Ahnung. Es hat keiner unserer Zuhörers irgendwas dazu bisher gefunden. Ja.
Boote 0,97 Millionen, das waren 7,1% Senderanteil. Genau, Drehbuch haben wir hier stehen. Joseph Malozzi und Paul Moody und in der Regie William Roaring.
Genau, ja.
Genau, dann geht's schon los. Bekannte Szenerie, denke ich, Thomas, ne? Das ist jetzt nichts Neues für uns.
Nein, wir starten doch in gar keinem Korridor, also das ist ja schon ungewöhnlich. Ja,
aber es ist so ähnlich, toll, ja.
Ja, wir sind im Gate Room. Daniel steht da, das Stargate beginnt sich schon zu drehen. Ja, Vala wird hineingeführt mit zwei Guards. Ja, sie freut sich darüber, Daniel zu sehen, der sie wohl verabschieden will. Ja, er sagt, nee, deshalb ist er nicht hier. Er wollte nur sicher gehen, dass sie ordentlich durchsucht würde. Die Guards nehmen ihr jetzt ihren, was nimmt der andere? Achso, das Cape. Ja, genau, der eine nimmt ihren Rucksack, der andere nimmt das Cape. Und man durchsucht es und einer der Guards von hinten findet dann auch was, nämlich eine juwelenbesetzte Brosche, die er dann Daniel zeigt. Und Vala redet sich dann so ein bisschen heraus oder versucht es zumindest. Ja, sie hätte gerne ein Erinnerungsstück an ihre gemeinsame Zeit gehabt. Daniel sieht das anders. Das wäre ein priceless Artifact. Und aber sind die Erinnerungen, die wir teilen, nicht auch priceless? Und Daniel nimmt das Artefakt, tut es in seine Hosentasche und die Guards geben Vala ihr Equipment wieder. Sie wendet sich an Daniel und sagt, sie hasst lange Abschiede. Und dann Daniel, ja okay, dann tschö. Dreht sich um und sie, kriegt nicht mal eine Umarmung. Und Daniel kommt da näher, zögert kurz vor ihr, legt die Arme um sie und klopft ihr dann sehr, sehr awkward auf den Rücken. Und sieht dann noch, hier, du machst das nicht schwerer, als es schon ist. Daniel geht dann strikt zurück. Vala muss das aber probieren, sagte sie. Und er geht zurück und sie will sich dann auch wieder, sie lösen sich dann. Und Daniel hält sie aber am Arm fest und nimmt ihr dann aus der Hand das Artefakt, was sie Daniel wohl aus der Hosentasche gemopst hat und er hält es dann hoch und sie sagt, ja, sie musste das unbedingt probieren. Und ja, Vala streichelt ihm einmal übers Gesicht und dann geht sie die Rampe hoch. Das Stargate ist mittlerweile geöffnet und sie verschwindet in einem Wurmloch. Jetzt geht's aber weiter in einem Korridor. Wir sehen Mitchell und Daniel und Mitchell erkundigt sich hier bei Daniel. Wie sieht's denn aus? Was mit deiner Freundin? Und weißt du, Daniel wehrt sich an der Stelle noch nicht mal. Das ist schon... interessant.
Er hat resigniert, glaube ich.
Das hoffen wir. Ja, sie ist vor einer Stunde gegangen und ja, hab wohl hier die Abschiedsparty verpasst und hast mir hoffentlich ein bisschen Kuchen aufgehalten. Und ja, jetzt, wo sie endlich weg ist, seufzt Daniel dann. Da kann ich endlich mal ein bisschen Arbeit hier erledigen. Und ja, ne, hier wegen der Arbeit. Ne, wie sieht's denn aus? Du hast mir wegen bezüglich SG-1 noch gar keine Antwort gegeben. Wie wäre es, wenn wir das jetzt offiziell machen? Und ja, anstatt dass Daniel ihm eine Antwort gibt, ja, wankt er ein bisschen und hält sich dann an Mitchell fest und geht dann zu Boden. Und Mitchell versucht dann, ja, also brüllt Jackson und dann brüllt er, dass er noch irgendwie ein Mad-Team auf Level 25 braucht. Wobei das irgendwie albern ist, weil er hustet das ja nicht ins Mikrofon, also in ein Funkgerät, sondern ruft in den Korridor und die Leute werden doch wissen, auf welchem Level sie sind. Das ist auch irgendwie ganz so ein bisschen
im Stargate Center
merkwürdig für die ganzen Leute, die da unberechtigterweise irgendwo rumirren und nicht wissen, wo sie sind. Ja, auf der Krankenstation kommt Daniel zu sich, also ich perspektivenmäßig, ne, macht die Augen auf und blinzelt und ja, Mitchell ist dann da und begrüßt ihn. Good morning, Sunshine! Und Daniel, ja, streckt sich so ein bisschen. Und wie geht's dir denn? Besser? Vor allen Dingen, wieso sagt er besser? Er ist einfach umgekippt. Also, woher will er wissen, dass es ihm schlecht ging? Was ist denn passiert? Ne, keine Ahnung. Dr. Lamb glaubt, dass das irgendwas mit diesen Alien Cuffs zu tun hat. Und das macht Daniel direkt die Alarmglocken an und er setzt sich direkt auf. Lamb ist dann da auch. Und wieso sollte jemand das? Also, er ist direkt verdächtigend unterwegs. Ne? Wieso sollte das irgendjemand vermuten? Ja, du warst halt nicht... also ohne Bewusstsein, als wir dich reingebracht haben. Und dein Zustand hat sich verbessert, also direkt verbessert, als sie zurückkam. Und ja, Daniel schaut dann an Lamb vorbei und sie geht ein Schrittchen zurück. Und dann sieht man Vala auf dem nächsten Bett. Und ja, sie winkt begeistert, grinst und sagt, hast du mich vermisst? Und oh Gott, Daniel sackt direkt sichtlich in sich zusammen. Endteaser, Opening Credits und in einem anderen Korridor geht es an der Stelle dann weiter.
Da sehen wir irgendwie, Walter irgendwie ein paar Akten da rumsortiert und der Landry kommt um die Ecke. Ja, genau der Mann, den ich gesucht habe. Und die beiden machen sich schon auf den Weg. Walter meinte, ja, wir müssen mal hier über den Terminplan reden. Wenn ich das sehe, da haben wir doch schon den ganzen Tag Besprechung und Landry, ach, ist ja unwichtig, nimmt ihn den die Ausdrücke da ab und so. Naja, nach 2 Monaten auf diesem Stützpunkt ist mir irgendwie klar geworden, dass ein beängstigend großer Teil dieser Besprechung komplette Zeitverschwendung war. Und dann gibt dann Walter den Zettel zurück. Das ist nur Verwaltungsquatsch, das können Sie erledigen. Also, ich glaube, er ist innerhalb von 2 Monaten zum O'Neill fast schon mutiert. Was? Ich? Hä? Ja, Walter, zwingen Sie mich nicht, Sie zu befördern. Nein, Sir, ich meine, was? Naja, schreiben Sie hier nur das Wichtigste auf, legen Sie dann die Liste auf meinen Schreibtisch. Ne? Ein wenig verwirrt verschwindet Walter dann und während aus dem Fahrstuhl dann hinter Ihnen Mitchell und Lamb heraustreten. Mitchell und General und Dr. Lamb meint Landry, was gibt es denn von Jackson? Naja, meint sie, wie sich durch Wallers Abreise und ihre umgekehrte Rückkehr erwiesen hat, können die beiden nicht länger als 1 Stunde voneinander getrennt sein, ohne die Wirkung zu spüren. Wenn sie nicht zurückgekommen wäre, wären sie jetzt wohl beide tot. Und Landry dachte irgendwie, ja, hat sich das nicht erledigt, nachdem eben die Armbänder abgenommen wurden. Und Lamb meint, das dachte man auch.
Ist an der Stelle auch komisch. Wir haben ja gesehen, wie sich das auswirkt. Ne? Man fällt in Ohnmacht. Wie ist Vala dann zurückgekommen?
Gerade so durchs Gate geworfen.
Ja, ist also das ist auch irgendwie sehr, 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 sehr merkwürdig. Also komisch.
Genau, Dr. Lee hat da irgendeine merkwürdige Theorie hier, oder dass es irgendwie ein antiker Kommunikationsgerät zu tun hat. Es wäre denkbar, dass beide Technologien da zusammenwirken und dann da eine dauerhafte Bindung irgendwie dann haben und Landry verstehe. Na gut, ein wenig verdutzt verlässt der Mitchell und lässt Lambda auch stehen. Also weiß ich auch nicht, was er jetzt groß wie die weiteren Schritte aussehen, muss er sich erst vielleicht ausklamüsern. Wir klamüsern jetzt in Lees Labor herum. Der untersucht jetzt nämlich die beiden Armbänder und hat das irgendwie an den Computer angeschlossen. Daniel auch, Waller sitzt da auch daneben und Waller meinte, ja, das ist doch Zeitverschwendung. Tu mir einen Gefallen, halt die Klappe. Das meint Daniel nur zur Situation. Und Waller hat wirklich nicht gewollt, dass das passiert, aber ne, ich bin ja Realistin. Sie will den, also die will sie auch irgendwie verkabeln und sie, ja, wehrt sich erstmal dagegen. Ne? Der Mann hat keine Ahnung, was er tut. Und Lee meint, warum spricht sie mich nicht direkt an? Ja, er kann so viele Tests machen, wie er will, das bringt uns halt nicht weiter. Und Daniel weiß, ja, wir greifen hier einfach nach Stroheim, aber haben da keine andere Wahl, es sei denn, du kennst jemanden, der diese Technologie versteht. Und weil er schaut dann auf einmal so bewusst in eine andere Richtung und jetzt fehlt noch so ein Pfeift und so, lalala, und antwortet Daniel nicht. Und Daniel dann, du kennst jemanden, jemanden, der uns helfen kann. Ja, Daniel steht dann auf und weil er gleich, und nein, er reißt sich diese Elektro denn von der Stirn. Lee meint, ey, wir waren ja noch nicht fertig. Und demonstrativ stellt sich Daniel dann vor, Waller, wer? Und Waller, ja, so ein Wissenschaftler, der die Wirkung der Armbänder erforscht hat. Daniel greift dann ihren Arm. Ja, dann gehen wir doch gleich zu ihm. Nein, das ist leider nicht möglich. Ja, wieso denn das? Ja, ich sag's nur ungern. Und Daniel, gleich so das Klassische bei Waller immer, ja, du hast ihm die Armbänder gestohlen. Und Waller entrüstet, wie kannst du nur annehmen, ich hätte die Armbänder nicht auf ehrliche Weise erstanden. Ich habe vielleicht nicht den besten Ruf, aber... Und Daniel schließt, kontrolliert dann seine Augen. Du hast mir gesagt, du hast sie gestohlen. Ach ja? Ja. Na gut, wie auch immer, er wird uns sowieso nicht helfen. Und Daniel, falsch, er wird dir nicht helfen. Und dann ist Waller, naja, mehr oder weniger überredet. Na gut, also wenn wir schon gehen, brauche ich was Vernünftiges zum Anziehen. Und Daniel ist einverstanden. Und Waller, na gut, dann gemeinsam verlassen sie das Labor. Und die steht da mit verschränkten Armen und denkt sich, ja, aber wir wollten ja eigentlich was abarbeiten und das machen wir dann ja vielleicht auf einem anderen Planet in einem anderen Labor, wo wir jetzt hinspringen.
Genau, wir sind in einem, ja, hier steht als Überschrift Labor, aber sieht jetzt, ja, keine Ahnung, so ein Study halt irgendwie aus, ein Studienzimmer. Daniel und Cameron kommen rein, sind beide in so ein Lederoutfit gewandert. Hier wusste die IMDb, das ist wohl ganz, ganz ähnlich zu dem, was Ben Browder in Farscape, Verschollen im All, getragen hat. Also dieses typische Western, also Space-Western-Outfit. Ja, man redet auch ein bisschen über die Klamotten und Mitchell will dann auch wissen, ob Landry uns das vielleicht mal abwechselnd irgendwie übertragen lässt. Also zur Abwechslung im Gegensatz zu dem üblichen Stargate-Uniformchen. Daniel, ja, Desert, Cameo, ne, Forest Green, Undercover Rawhide, also ne, Rawhide ist ja auch irgendwie Leder, ne? Ja, klingt doch gut. Cameron macht sich auf jeden Fall an der Stelle schon direkt Gedanken, so wegen, ne, muss es sich hier hoffentlich etwas beeilen oder zügig durchkommen. Ne, man ist ja jetzt schon 45 Minuten von seiner Freundin weg. Man hätte halt nur diesen Zeitrahmen und dann würde es sich wieder in einen Pumpkin verwandeln. Das ist natürlich eine Anspielung auf Cinderella, ne, wenn es Mitternacht wird, dass sich die Kutsche wieder zurückverwandelt. Dann muss ich dich dann da wohl übertragen und dann kommt jemand rein, den wir alle kennen und lieben. Wallace Shawn, und ich glaube, dazu muss man nicht großartig irgendwas an Worten verlieren. Das ist zum Beispiel Dr. Sturgis in Young Sheldon und natürlich der große Nagus bei DS9, also Nagus Zack. Es gibt ja später, gibt es ja noch einen anderen Nagus, zwischenzeitlich glaube ich auch mal kurz.
Da Brent war Brent große. Auch mal Nagus, glaube für eine Folge, ich weiß gar nicht.
Ja, und später ist es ja, ganz am Ende ist es ja Rom.
Ja, stimmt.
Ja, hier, wie kann ich euch denn helfen? Und ja, man würde seine Expertise benötigen. Und ja, du bist ja hier der Knorke-Typ auf diesem Planeten, was Alien Technology angeht. Und ja, so Knorke, weiß ich nicht. Ich bin vielleicht in den Top 5. Alos setzt sich dann hin, also heißt er in der Rolle. Und kennst du das hier? Und dann legt Mitchell die beiden Bracelets auf den Tisch. Ja, ich habe sogar, cool, ich habe hier sogar mal ein paar selber besessen bis vor kurzem. Und weißt du, wie sie funktionieren? Ja, klar. Ja, hier, die machen einen Physical Bond. zwischen den beiden Trägern und wurden von den Gur'uld benutzt. Und hast du schon mal gehört, dass hier dieser Bond irgendwie bestehen bleibt, nachdem die Bracelets abgenommen sind? Nee, da muss aber schon eine komische Power Surge da irgendwie durchgerast sein, dass das die Effekte irgendwie überträgt. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, aber wenn das Unwahrscheinliche passiert, sagt Mitchell, ne, wie könnte man das jetzt irgendwie trennen? Ne, also könntest du das irgendwie trennen und alles? Ja, ich könnte das. Und ja, dann los, schieß los. Und Alois beugt sich dann so leicht über den Tisch. Beide, Daniel und Mitchell, machen es ihm nach. Das ist auch so ein bisschen so strange. Und wie geht es ihr? Wer? Ja, Vala. Kennen keine Vala. Und ja, dann tut's mir leid, ich kann euch dann nicht helfen. Und dann steht er auf und ja, okay, meinetwegen, sagt Cameron, wir kennen vielleicht eine Vala, ich muss sie sehen. Wieso? Ja, nee, Alois dann auch so von wegen, ja, nee, ich bin nicht nach Rache aus, ne? Die Wahrheit ist, ne, Vala hat nicht nur die Bracelets gestohlen, sondern sie hat auch mein Herz an sich gerissen. Und Mitchell, hä? Und ja, Alois geht dann in die juicy Details, ne? Manche Nächte sind wir dann aus der Stadt raus, haben unsere Kleidung abgelegt und in den Quellen von Agathen gebadet und ja, in den Mossy Hills von irgendwo liegen sie dann nackt unter dem andoranischen Mond und Vala würde man, okay, Mitchell will keine Details wissen, sehr, sehr vivid, disturbing picture, ja, war aber ganz, ganz klasse, ganz, ganz körperlich und ja, ist alles in der Vergangenheit. Ne, ich will sie noch einmal sehen. Bringt mir Vala und ich werde mir überlegen, euch zu helfen. In Landrys Office geht es weiter. Es ist Tag. Wir sehen vorher kurz den üblichen Shot von draußen vom Stargate Center bei Tag. Und Harriman kommt herein und sagt, hier, Major Gibson ist da. Ja, man solle sie reinschicken. Und dann kommt Gibson, gespielt von Eileen Pederein. Zweimal Akte X, viermal Millennium, zweimal Dark Angel, einmal Twilight Zone, einmal Dead Zone. Zweimal 40, 100, dann hat sie in Battlestar Sergeant Mathias gespielt in 90 Mal, zweimal Supernatural, zweimal Travelers, 64 Rollen in Summe. Der General steht auf und schüttelt ihr die Hand. Das ist auch so eine ungewöhnliche Begrüßung für eine Untergebene. Das ist auch irgendwie, weiß ich nicht. Na, Landry kommt direkt zur Sache. Wie sind denn jetzt die Sachen? Wie geht's denn jetzt so im Pentagon? Und ja, nicht so gut. Internationale Committee hat jetzt mal über den Budgetplan drüber geguckt. Und ja, auch wenn sie da irgendwelche Warnungen ausgesprochen haben, dass Budget-Cuts hier die Operations vom Stargate Command irgendwie gefährden würden, haben sie das Geld doch der Atlantis-Mission hinterhergeschmissen. Und ja, sie sehen das hier mehr so als Base of Operations, also mehr so auf, wie es halt ist, Embarkment Room, more Support Role und Landry ist nicht überrascht. Ja, man hätte wohl dort auch über die Unterlagen von Dr. Weir und ihren Kollegen geguckt und mit der ganzen in Ancient Technology in der Pegasus-Galaxie und ja, man glaubt, da müsste man sich drauf fokussieren und ja, Landry will wissen, ob sie das auch so sehe. Sie, hä, wie bitte, was? Ja, Atlantis ist eine zivile Operation, ne? Ist ja, Dr. Weir ist da in Command und bleibt da auch in Command und ne, sie wollen halt nicht, also sie wollen Stargate Command nicht unbedingt unterstützen, weil sie keinen Einfluss darauf haben, ne? Das wird ja vom Militär geleitet, nicht von irgendwelchen Committees, ne, dass die haben vielleicht Einfluss auf Dr. Weir, aber nicht andersrum. Gibson sagt, ne, General O'Neill hat mir dasselbe gesagt, also von wegen, ja, du könntest, also sie könnten vielleicht, das hat er angeraten, mit dem Präsidenten reden und ja, ansonsten könnte auch helfen, dass man mit dem Chairman vom Appropriations Committee redet, also dem Genehmigungskomitee. Und ja, Landry versucht noch, ne, fragt nochmal, ah, ja, ne, wirklich, und genau, Jack. Auf Alois Planeten geht es weiter. Wir sind wieder in dem Labor. Alois kommt rein. Vala, Mitchell und Daniel stehen da schon. Wer sind eigentlich die beiden Typen im Hintergrund? With two armed men behind them? Waren das SF-Guards? Mir sind die gar nicht aufgefallen beim Gucken.
Keine Ahnung.
Also ja, sind auch in Leder gekleidet, werden wohl zwei SF-Guards sein, weil sie wohl nicht wollen, dass hier Vala irgendwie gekidnappt wird, wobei das ja eigentlich auch egal wird, was haben die jetzt mit Vala zu tun. Und Vala tut dann ganz einfach, Alois rennt auf ihn zu, umarmt ihn, man sieht sie aber auch an, ne, wie sie an seiner Schulter lehnt, dass sie irgendwie so ein, ja, ich weiß nicht, angewidertes Gesicht, kann man eigentlich gar nicht sagen, macht. Ja, ich glaubte, ich würde dich nie wiedersehen, ja, hallo. er begrüßt sie. Und sie haben mich überwältigt, ne? 5, 6 Mercenaries, ne, als ich dich sehen wollte. Und sie haben gesagt, ich sollte hier die Bracelets stehlen, sonst würden sie mich umbringen und alles. Mich interessiert das nicht. Und Vala dann, Alos, willst du mich jetzt irgendwie umbringen? Und nein. Ne, also unsere Erinnerungen, die du so einfach so weggeschmissen hast, werden dich bis zum Ende unserer Tage irgendwie verfolgen. Das sollte wohl Bestrafung genug sein. Vala umarmt ihn nochmal, guckte auch wieder skeptisch und sagte, oh ja, du hast so recht, das sollte es wirklich tun. Ne, ich bin über dich hinweg, sagt er, ne, aber worüber ich nicht hinweg bin, dass du hier das Necklace, also das Amulett, nee, wie sagt man, die Kette meiner Mutter geklaut hast und ich will sie zurück. Ne? Erst dann werde ich dir erzählen, wie du diesen Link brechen kannst. Und sei doch realistisch, das Necklace ist weg. Ich kann das nicht zurückholen. Okay, dann tschö mit Ö. Und Mitchell, ja, okay, Loverboy, ne, wie sieht's aus? Wir werden dir jetzt das Mamas Necklace bringen. Na, sagt ja, dann haben wir wohl einen Deal. Kurzer Wurmloch-Travel. Wir sehen einen anderen Planeten auch wieder wüstenmäßig. Man sieht auch eine Pyramide im Hintergrund, vermutlich dann unbewohnt. Und auf einem Marktplatz geht es weiter. Ein Jafar. Man sieht an der Stelle nicht, oder hast du dazu irgendwas gefunden, wessen Jafar ist, dieses Zeichen?
Nee, hatte ich jetzt auch nicht.
Das sah irgendwie merkwürdig aus, mehr so wie so ein Prozentzeichen, weil das in der Mitte irgendwie so durchgestrichen ist.
Der Mathe-Gott.
Ja, da steht ein, der verkauft da irgendwie Zeugs und dieser Herr heißt Inago Michael P. Northey, einmal Outer Limits, einmal X-Factor, einmal Dead Zone, einmal Supernatural, einmal Twilight Zone. 95 Rollen und er spricht einen anderen Typen an, also Typen, die da herkommen. So von wegen, hier, das hat dem, na, irgend so eine Waffe, das hat dem First Prime von Busted gehört, Unique und One of a Kind. Ich gebe dir das für 3 Unzen von Naquada. Der Mann geht aber weiter, Kopfschütteln, nee, nein. 2 für 5, 2 für 5, zieht er dann ein zweites von diesen Dingern zu raus. Also so unique kann es nicht sein. Daniel und Mitchell kommen an sein Hütchen. Und Business nicht so gut und wir erobern hier keine Planeten. Ne, wie soll ein Jaffa dann Food auf den Tisch bringen? Wobei das ja vorher auch nicht so war, man hat Planeten geplündert. Haben die Jaffa dann einen Teil, haben die Gua'uld wirklich ihren Jaffa dann Teile vom Loot abgegeben? Das kann ich mir bei den Gua'uld eigentlich nicht vorstellen. Das
hören wir zum ersten Mal und naja, denke ich auch eher nicht.
Und dass sie dann irgendwie Handel betrieben haben, das ist ja auch irgendwie merkwürdig.
Die Ferengi-Kaste der Jafar, oder?
Ja. Daniel sagt dann hier von wegen, ja, ein gemeinsamer Freund hat angekündigt, dass wir wohl, hat wohl hier ankündigen sollen, dass wir kommen. Was denn, Freund und welcher Freund und Vala und Inago zieht direkt eine Set, richtet sie auf SG, also auf die Teile von SG-1 und beide heben ihre Hände. Und wo ist sie? Keine Ahnung. Sie sagt, sie hat hier irgendwie Business und wir sollten sie am Gate treffen und sie hat sich nicht vorher gemeldet. Und ich habe geschworen, das nächste Mal, wenn ich Vala sehe, werde ich sie umbringen. Und okay, das ist wohl ein No, sagt Mitchell. Und glaubst du, dass ich bekloppt bin? Und dann kommt Vala von hinten rein, hat eine Waffe in der Hand. Das ist übrigens dieselbe Pistole, das wusste IMDb, die Claudia Black, also die Darstellerin von Vala, in Farscape verschollen im All getragen hat. Ja, sie sagte, ich weiß nicht, ich weiß von Ihnen, ich weiß das nicht von Ihnen, aber ich weiß das definitiv. Hallo Inago. Und Inago hat das Waffen scharf machen gehört und lässt die Set dann sinken und auf den Tisch fallen. Und gute Ablenkung, lobt sie die Jungs und das tun wir hier und du wolltest uns hier jetzt nicht in deinen Plan einweihen oder sowas? Ja, ihr hättet das auch nur vermasselt. Inago sagt dann, ja, Vala, you backstabbing, sorry, excuse for woman, wie geht es dir denn? Und ach, Inago, du filthy double-taking slug, es ist wirklich schön, dich zu sehen. Und Mitchell macht sich ein bisschen drüber lustig und sagt dann so von wegen, hey, sie haben vermutlich mal irgendwann gedatet. Das ist auch sehr witzig, ne, dass man Vala immer nur hassen könnte, wenn man irgendwie ein paar Dates mit ihr hatte. Ne, Daniel nickt auf jeden Fall grinsend und erinnerst du dich an das Necklace? Inago kommt selber auf das Thema, dass du mir verkauft hast, dieses unschätzbare Relikt, ne, aus dem Haus Verena. Und könnte sein, dass ich da irgendwie den den Preis ein bisschen übertrieben habe und ne, es war wertlos. Ja, also du musst gerade reden, beschwert sie sich, ne? Dieser Gua Old Force Shield Inhibitor war wohl nur eine Power Coil aus einem obsoleten Cargo Ship und ich bin aber nicht hier wegen Rache, ich bin hier, ja, um die Sachen wieder in Ordnung zu bringen. Ich bin da, um dieses wertlose Necklace wieder zurückzukaufen. Und wieso? Weshalb? Warum? Ihr brauchst ja nicht wissen. Ja, und ja, dann brauchst du wohl das Necklace nicht. Nee, no deal. Ich könnte dir aber anbieten, dass wir die Dinge hier ebnen, wie wir die Dinge hier ebnen könnten. Ne, ich würde diese Useless Power Coil wieder zurückkaufen. Und wieso würdest du eine Power Coil denn haben wollen aus einem obsoleten Cargo Ship? Inago schüttelt den Kopf und fällt wohl nichts dazu ein. Und Vala, kein Necklace, kein Deal. Daniel hat aber eine und sagt, wie wär's mit einem direkten Austausch? Necklace for Power Coil. Und Inago, no, no. Ja, Mitchell hat da eine bessere Idee, die er auch direkt ausspricht und sagt, wir basteln einfach eine Grube, schmeißen beide rein und dann lassen wir sie beide darum kämpfen. Und, Daniel fragt dann nochmal, Deal? Und Inago ist zwar nicht begeistert, sagt aber Deal. Vala genauso und sagt aber, ja, sie hätte die Powercoil momentan, aber nicht, aber wir werden sie zurückbringen. Und Daniel zieht dann, lässt dann seine Set, die er mittlerweile in der Hand hatte, auch wieder sinken. Und ja, Mitchell, auch hier, wo hast du denn bitte eine obsolete Powercoil, also eine leere Powercoil abgeladen? Wurmloch Travel und wir sehen einen Garten auf einem anderen Planeten, wo es jetzt in einem Art Kloster weitergeht.
Ja, die Szene jetzt hat mich sehr stark erinnert an die Folge Die Karte von Deep Space Nine, wo Nock und Jake dem Sisko so eine Baseballkarte beschaffen wollen und dann wird ein Tisch eingetauscht und dann das noch eingetauscht. Das ist hier ein bisschen ähnlich, wenn auch nicht so
stark. Ja, mit diesen selbstschließenden Schaftbolzen oder
ja,
so.
Genau. Ja, ja. Wo dann alles rumgetauscht wurde und alles ist dann irgendwo anders an einem Platz und dann doch wieder richtig so in der Art. Ja, auf diesem Planeten, da ist ja, so eine Energiesprudel, die steht da in einer Art Garten und da laufen Menschen rum, genau. Ja, und einer guckt die Spule an und der Typ meint hier, Schwester, wer Sina? Und ja, geht dann auf Vala zu, also da hat sie sich mal wieder Tarnname Nummer 17.000 oder ja, irgendwie überlegt damals. Ja, und sie umarmen sich und Daniel und Mitchell sind da auch und willkommen zurück und danke. Und der Mann fragt, wie es denn den Waisenkindern ginge und den Waisen geht's gut. Dank Granis. Und dir auch ganz gut, ja. Dank Granis.
Dank, an der Stelle kurz, der Charakter ist Caius, wird gespielt von Malcolm Scott, einmal 4400, zweimal Dead Zone, einmal Supernatural. Er hat einen Räuber in Watchmen gespielt, 43 Rollen, der Rest davon aber eher unbekannt.
Ja, kam mir auch nicht bekannt vor. Ja, und Caius auch ganz gut, dank Granis. Und Mitchell, wer ist denn jetzt hier Granis? Naja, ein keltischer Nebengott, meint Daniel. Er hätte fast Nebelgott gesagt, weil ich jetzt hier aus dem Fenster gucke. Einer von Camelos Vertretern und ja, sie schauen sich diese Spule an und Mitchell bedankt sich. Caius ist weiterhin dankbar für diese großzügige Gabe. Pilger aus anderen Systemen kommen hierher, um den legendären Rind von Shenmarak zu sehen. Daniel berührt diese Spule und bekommt dann auch tatsächlich einen Schlag. Allerdings haben wir auch eine bittere Erfahrung gemacht, der zufälligerweise zu der Zeit, als du deine gütige Spende geleistet hast, verschwand das kostbarste Relikt des Schreins, der Nirvana-Kristall auf mysteriöse Weise. Smells like Teen Spirit vielleicht? Niemand weiß
es. Ist auch falsch übersetzt. Das ist ein Livana-Kristall.
Okay, weil hier steht nur Nirvana-Kristall. Daniel ist dann genervt auch. Nein. Und weil er, ja, es ist geradezu schockierend, wie tief manche Individuen sinken können, ne? Bedauerlicherweise habe ich noch mehr schlechte Nachrichten für dich. Wie es den Anschein hat, wurde ich getäuscht und dieser Ring von Shenmarak ist offenbar eine Fälschung. Ich fürchte, ihr müsst ihn loswerden. Caius kommt gar nicht in Frage. Und Mitchell, ja, so eine Fälschung ist doch Rille. Hier, deine Anhänger verehren hier eine falsche Reliquie. Und ja, schon, aber ihr wahrer Wert kann nur daran gemessen werden. In welchen Glauben sie hier in die Herzen der Pilgerer pflanzt, die hierher kommen und sich den Schrein angucken. Und was noch wichtiger ist, an dem Großherzigen, die sie hier bei der Gelegenheit hier lassen, also die Spenden wahrscheinlich. Und Daniel findet es durchaus logisch, wenn ihr bereit seid, einen Beitrag zu leisten, der Kompensation verspricht, ne? Und Vala und Daniel nicken, starren, also Vala nickt und Daniel starrt sie unglaublich an. Also da ist man noch nicht auf einer nonverbalen Wellenlinie. Und Vala dann, ey, was willst du? Und Caius schaut sich um. Ich muss ja weg. Ich kann das alles hier nicht mehr ertragen. Hier dieses Fasten, das Singen, das Baden der Armen. Wenn ich noch weitere Gebetskörbe flechten muss, werde ich noch jemanden umbringen. Das ist schon witzig. Ein paar Mönche schreien da an den entlang und Kaius lächelt so falsch. Gelobt sei Kranis, ja, hier, gelobt sei Kranis. Mitchell, ach du Schande, das ist gar kein richtiger Mönch. Und Kaius verdreht die Augen. Und weil er meint, ja, es war mal ein Schmuggler. Und zwar einer der besten, die ich bisher traf. Dann wurde er ein bisschen zu heiß für ihn und er suchte Zuflucht in der Religion. Ja, Kaius sagt, ja, es war ein gutes Geschäft, solange es lief. Bis sich der große Gott Kranis von seinen Jafar meucheln ließ. Seitdem hat sich die Anzahl der Pilgerer nun ja signifikant reduziert. Deswegen könnt ihr auch den Ring nicht bekommen. Und Daniel fügt nochmal an, ja, ist ja eh eine Fälschung. Naja, wie auch immer, meint er. Kaius, der Punkt ist, ne, und sie hält den Otto am Leben. Und Mitchell, ja, wenn du weggehen willst, er tippelt da mit den Fingern in die Luft, wieso gehst du da nicht einfach? Und ja, ich besitze halt nur noch das, was ich hier an meinem Körper gerade habe. Und so, Wala, ich brauche mein Frachtschiff, das du dir geborgt hast. Ah, ja. Und Wala, ja, das könnte schon eine Art Problem werden. Aber wir könnten dir vielleicht einen Ersatz besorgen. Und Kais, no way, keine Chance. Was ist denn an diesem Frachtschiff so außergewöhnlich? Sagen wir mal so, ich hatte es ein klein wenig modifiziert. Ihr bringt es mir und ihr bekommt den Ring. Und Mitchell und Daniel zeitgleich die Fälschung. Na schön, versucht es erst gar nicht, ja? Die Pilger von Kranis mögen in ihrer Anzahl erheblich reduziert sein, aber sie sind fantastischer denn je. Das müssen sie auch sein bei einem Totengott.
Fanatischer.
Ach so, ja. Wenn ich auch nur ein Wort sage, werden sie euch in Stücke reißen, bevor ihr das Tor erreicht. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ne, ich widme mich dem Morgengebet und er verschwindet dann und Daniel fragt mal nach, wo man denn jetzt dieses Schiff herkriegen würde und voilà, ja, kriegen wir halt irgendwie nicht. Und Michel, ja, wieso nicht? Jetzt sind wir schon so weit, wo ist denn das Problem? Und voilà, musste erstmal tief durchatmen und wir tun das auch, sind wieder im Weltraum in einem Frachtschiff und das sehen wir da fliegen und es trifft auf einen Alkesh. Im Inneren des Frachtschiffs befinden sich die beiden Außerirdischen, die wir bereits aus Prometheus anbauen kennen, auf dem Bildschirm taucht eine Nachricht auf. Ja.
Soweit ich das gesehen habe, sind das aber diesmal andere Darsteller. Wash wird gespielt, ja? An der okay. Stelle von Darren Moore, weil die beiden nur ein einziges Mal jeweils in Stargate aufgetaucht sind, laut IMDb, müssen also andere Darsteller sein. Wash wird gespielt von Darren Moore, einmal Outer Limits, zweimal Fringe, einmal Arrow, einmal Once Upon a Time, 68 Rollen, sonst nichts Bekanntes. Und Tenet, das ist doch der andere. Warte. Achso, nee, Tenet, Sekunde, da komme ich gleich drauf, da sind wir noch nicht.
Also. Genau, und der, ja, was gibt's Neues? Tenet, ja, wir haben sie in Kenntnis gesetzt, aber sind noch nicht aufgetaucht. Und der Boss, ja, ich muss dich wohl nicht daran erinnern, dass wir aufgrund deines Ungeschicks eine Kasten waffenfähiges Naquada verloren haben. Dafür muss jemand bezahlen.
Ja. Ist genau andersrum. Ne? Wird gespielt von Morris Chapelain. Das ist dieser menschlich angehauchte Charakter, den man auf dem Bildschirm sieht. Der ist eigentlich Produzent. Ja. Den haben sie vermutlich irgendwo da rumlaufen gehabt und den mussten sie dann irgendwie mal einbauen. Er produziert zum Beispiel Van Helsing. Der Rest sagte mir jetzt nichts. Und Tenet, ne, einer von den Aliens, das ist halt Darren Moore.
Genau, jemand muss von euch bezahlen und wer das ist, ne, das einer von euch wird es da treffen. Ne? Tenet, ja, sei versichert, Wala kann sie nicht ewig verstecken, ne? Und wenn sie auftaucht, liefern wir sie dir, tot oder lebendig. Ja, sieh zu, dass das funktioniert und stellt klar, dass niemand die Lucianische Allianz betrügen darf. Der Blickwinkel ändert sich dann und wir sehen einen ganzen Alkesh-Haufen und das Frachtschiff verschwindet. Weiß ich, ob es hier das erste Mal ist, dass diese sogenannte Lucianische Allianz irgendwie erwähnt wird. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, ne? Ja, Spoiler wird noch irgendwie ein bisschen mehr Impact haben als diese eine Folge. Aber wir gehen zurück auf unseren blauen Planeten in dem Besprechungsraum des SGCs. Ja, die Travel-Gruppe, würde ich es mal sagen, ist zurückgekehrt. Lentry läuft da ein bisschen auf und ab und hält eine Ansprache oder eine Bewertung der Lage aus seiner Sicht. Nur damit ich das mal hier richtig verstehe, sie brauchen unbedingt das Schiff, um diese Energiespule zu bekommen, um damit auch die Kette, sonst sagt der Kerl ihnen nicht, wie diese Verbindung gelöst werden kann. Und Daniel und Wala nicken. Und ja, das wäre die Kurzfassung, meint Mitchell. Und Wala stellt aber bedauerlicherweise fest, dieses Schiff befindet sich in den Händen der Lucianischen Allianz. Der was? Das ist hier die Koalition aus ehemaligen Schmugglern und Söldnern, die jetzt verbündet sind, um das Machtvakuum zu nutzen, eben das nach dem Goa'uld-Abgang entstanden ist. Und Daniel meint, die Tatsache, dass die sich verbinden, ist halt schon eine größere Gefahr. Und vor allem eben auch vielleicht für die neu gebildete Jaffa-Regierung. Andrew fragt, ob man mit dem Kontakt aufnehmen könne, weil er verzieht das Gesicht. Und ja, die reden mit niemandem, den sie nicht kennen. Andrew beginnt an zu lachen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Und naja, schon, meint Valla zögernd. Aber unsere letzte Begegnung verlief unglücklich. Das kannst du eigentlich auch bei Valla im Lebenslauf zu allen Personen schreiben, wenn ich bewirbt. Und Mitchell, naja, lass mich mal raten. Du hast sie reingelegt und sie wollen dich töten. Und Valla, eigentlich hat Daniel das zu verantworten. Und Daniel, hey, du wolltest ihnen ein gestohlenes Schiff verkaufen. Aber du hast gesagt, du gibst es ihnen nicht. Tatsache ist, wenn sie auch nur einen von uns sehen, werden sie dich töten, sie ihn töten. Ja, und können wir uns das nicht mit Gewalt holen, meint Mitchell. Und Valla, naja, die haben schon eine beträchtliche Armada. Denn der meinte ja, wenn ich dich dann los sein würde, wäre das schon die Sache wert. Und Landry tut's leid, aber ne, das kann man nicht so machen. Dr. Lee wird seine Recherchen fortsetzen. Hoffen wir, dass es ihm gelingt, eine Lösung zu finden. Zwischenzeitlich müssen sie da einfach lernen, mit der Situation klarzukommen. Daniel verdreht genervt die Augen. Ach, und übrigens, in 3 Tagen kommen sie mit nach Washington. Und Daniel überrascht, wirklich? Ja, und Valla, ich auch. Und die beiden sehen sich an. Ja, meint Landry, ich brauche hier sie für eine Aussage für diesen Vorsitzenden des Bewilligungskomitees, damit er sieht, womit wir es hier zu tun haben. Ihre Erfahrung mit den Ori könnte ihn vielleicht von den Gefahren überzeugen, die da auf uns warten. Und ja, Daniel stimmt dazu. Valla lächelt. Wir werden unser Bestes tun, Sir Landry. Genau wie Daniel sind wenig überzeugt davon. Mitchell versteckt lediglich dann sein Gesicht hinter der Hand. Also fällt es für nicht so eine gute Idee. Wir halten es für eine gute Idee, die Szene mal wieder zu wechseln und springen ein paar Meter weiter in Daniels Labor.
Ich glaube, das war an der Stelle auch der erste Facepalm, den wir in Stargate gesehen haben.
Ja, ich erinnere mich, O'Neill hatte irgendwo auch mal einen. Deshalb.
Ja, okay.
Irgendwo
würde zu O'Neill passen. Ne?
Ja, genau. Aber es ist nicht oft, das stimmt.
Ja, Daniels Büro. Daniel arbeitet da an so einem Steintableau mal wieder. Es ist kaputt, also in Teile zerbrochen, hat die da irgendwie zusammengeschoben. Und macht sich irgendwie Notizen. Valla liegt da irgendwie rum, blättert durch ein Magazin und nachdem sie da ein bisschen durchgeblättert hat. Daniel, hast du zufällig eine von diesen Kreditkarten? Und ja, habe ich. Und nein, du darfst nicht. Und Daniel schaut noch nicht mal auf. Valla ist davon nicht so sonderlich begeistert, macht ein entsprechendes Geräusch, schaut dann rüber zur Tür. Glaubst du, diese Security-Eskorte ist immer noch nötig? Und glaubst du wirklich, also musst du das wirklich noch fragen? Und Valla steht auf, läuft jetzt um den Tisch herum und so von wegen, ja, ich habe gemerkt, dass du mir eine Frau zugewiesen hast. Na, glaubst du, dass ich hier einen von den Männern verführen könnte? Ne? Sie schaut auch irgendwie rüber zu ihr, ne, und macht irgendwie so einen Wink mit den Augen, ne, ob vielleicht da irgendwie auch was gehen könnte. Die Dame ist aber ein bisschen älteren Semesters und flincht nicht mal, also keine Miene wird verzogen. Sie geht halt weiter um den Tisch rum und als sie hinter Daniel ist, haut sie ihm mit dem zusammengerollten Magazin auf den Hintern. Er zuckt ein bisschen zusammen, aber er reagiert da jetzt nicht wirklich drauf. Und der sagt, nee, nicht wirklich. Sagt er, ich wollte nur nicht, dass hier Leute sich damit beschäftigen müssen, hier irgendwie deine Zudringlichkeiten abwehren zu müssen. Na, glaubst du, du hast das, glaubst du, das ist dir gelungen? Und sie schaut nochmal zu der Dame rüber. Wie gesagt, nix im Gesicht abzulesen. Und ja, hier, das ist so langweilig. Was macht ihr denn hier, um Spaß zu haben? Und sagt er, ja, tut er doch gerade. Ich übersetze diese Artefakte von P4S559. Und sind sie wertvoll? Und ihr historischer Wert ist unermesslich, ne, aber keine Gold, keine Juwelen, ne, wenn du das meinst. Und Daniel schaut dann sich das Ding nochmal an, bewegt einen der Steine. Also, ne, wie gesagt, das Tableau ist zerbröselt. Und hier, fass das nicht an. Also hier, weißt du was, Valla macht dann einen anderen Vorschlag. Du solltest hier mal irgendwie unter dem Staub toter Zivilisation hervorkriechen und ein bisschen leben. Wie wär's, wenn du mich zum Dinner ausführst? Denn nein, der einzige Weg, wie wir hier von der Basis kommen, ist unser kleiner Sidetrip nach Washington. Na, wenn es da einen Weg drumherum gibt, würde ich das auch tun. Und ja, wieso gehen wir nicht Offworld? Ne? Ich habe hier, ich kenne da so einen großartigen Cook, ne, irgendwie bei den Traders von Katana. Und Daniel sagt aber nein, widmet sich wieder seinen Papieren. Ja, wir könnten Partner sein, wir könnten alles in der Mitte teilen, hier 60-40 und ja, ne, also ne, von wegen, du kannst hier immer weitermachen mit deinem Leben und meins ist total auf Hold gesetzt, ne, und Daniel auch, ja, hier bitte, also ich sollte hier in Richtung Pegasus-Galaxie unterwegs sein, ach hier, das hat doch nichts mit mir zu tun, ne, das war deine eigene Neugier, was diesen Ancient Treasure angeht, ne, der dich den Trip nach Atlantis gekostet hat und du hast uns zusammen gefesselt und ja, du hast mir halt nicht zugehört und Daniel nimmt jetzt die Augen von seiner Arbeit. Und ja, fasst sich auch an den Kopf und so von wegen, ja, ne, hier wir können, sagt Vala, können hier mit dem Finger auf den anderen zeigen, wie so viel wir wollen, aber wir sind nun mal zusammen hier irgendwie und wir bleiben auch hier irgendwie zusammen, ne? Also entweder, also egal ob du es magst oder nicht, ne, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir hier, ne, also wir müssen damit irgendwie umgehen, lernen. Sie hüpft vom Tisch, auf den sie sich sie hüpft auf den Tisch. Um sich zu setzen. Es gibt ein Geräusch und ja, Vala hat sich dann wohl auf die Brillengläser von Daniel gesetzt und zieht dann das zerbrochene Gestell da hinaus und sie grinst dann ein bisschen uncomfy und sagt, ah, ich habe deine Augengläser gefunden und Daniel starrt auf die kaputte Brille, nimmt sie und ich gehe jetzt mal schauen, was Dr. Liso tut. Er geht, Vala schiebt noch weitere von diesen Brocken von Tableau umher. Child Mountain bei Nacht. Wir sehen einen Korridor vor Daniels Quartier. Vor allen Dingen auch, warum steht hier Daniels VIP-Quarters? Ne, er kommt an der Wache vorbei, die gegenüber Vala wohl bewacht und ja, ne, er geht zu seinem Raum, benutzt die Keycard, geht hinein und macht das Licht auf und dann sieht er Vala in seinem Bett, die irgendwie die Bettdecke bis zum Kinn hochgezogen hat und sie sagt, hallo, was tust du denn hier? Ist das nicht mein Raum? Und nee, dein Raum ist gegenüber hier mit dem Guard vor der Tür und ja, die sehen doch alle gleich aus, ne? Und ja, jetzt wo ich schon mal da bin, sollen wir jetzt nicht das Beste hier irgendwie draus machen. Und sie schmeißt das Cover von sich, also das Bettlaken und dann hat sie irgendwie so einen Tanktop an und irgendwie eine Hotpants, baut sich da irgendwie so ein bisschen auf, versucht da irgendwie sexy zu sein. Und Daniel, nein, das sollen wir nicht. Und na komm, Daniel, wir sind beide hier gefangen in dieser Basis. Es gibt nichts anderes zu tun. Und doch, doch, da gibt es zum Beispiel Schlafen und Arbeiten. Und ja, ein Weg aus diesem Mess. Also Daniel ist das mehr als unangenehm. Und was ist, wenn wir das nicht schaffen? Was ist, wenn wir den Rest unseres Lebens zusammen irgendwie verbringen müssen? Und Daniel gefällt dieser Gedanke wohl wirklich nicht. Sein Gesicht ist entsprechend. Nee, denken überhaupt nicht drüber nach. Und es gibt wirklich eine Verbindung zwischen uns, wörtlich, ne? Also manche Leute würden das sogar romantisch finden und er wäre aber nicht einer dieser Leute. Und ja, sie streckt ihre Beine dann ein bisschen. Bin ich wirklich so abstoßend? Und nein, und nicht abstoßend, das ist nur, ja, weißt du, mit diesem ganzen Sexzeug, das ist doch nur ein Verteidigungsmechanismus von dir und wirklich. Und
Daniel Jackson, der ja, unsensible Psychologe.
Ja, na, vermutlich hat er ja noch nicht mal so Unrecht.
Formulierungen.
Ja. Ja, ne, also deine Einsamkeit, du bewegst dich von Ort zu Ort, ne, hast irgendwie keine längeren Verbindungen, ne, benutzt Sex als eine Waffe, um dich jetzt irgendwie, ja, um jetzt keine wirklichen realen emotionalen Bünde zu kreieren, also Verbundenheit zu kreieren. Ja, also Fall wie aus dem Textbook, sagt sie, und nee, ich wusste gar nicht, dass ich so transparent bin. Und ja, sie steht dann auf und ja, tut mindestens mal so, als wäre sie verletzt und Daniel versucht, Vala und ja, sie zieht jetzt einen Bademantel an und nee, wirklich, Daniel, das ist völlig okay, du hast ja so recht, ne, so von wegen, ich sollte jetzt nicht mit so jemandem pathetischen so irgendwie involviert werden. So, ne, ich war nicht immer so, weißt du? Ne, so irgendwann mal eines Tages, ne? Und ja, ich war sogar verlobt. Und ja, dann bin ich als Host genommen worden. Sie war ja mal in Gua'uld und dann habe ich die Tok'ra befreit. Ne, dann war der Schaden schon getan. Und ne, und nachdem du dann auf dich spucken hast lassen, du gesteinigt worden bist von deinen eigenen Leuten in deiner eigenen Stadt, ja, dann probier das mal mit Lasting Relationships aufzubauen. Und Vala, bitte, warte. Und okay, es tut mir leid. Ich vergesse manchmal, wo du schon alles durchgegangen bist. Und wenn du, ne, und dann, ja, denk doch nochmal drüber nach, wenn du wirklich durch das alles durchgemacht hast, spielst du hier mit mir? Und Vala dann, hey, funktioniert's? Get out, go. Und sie geht dann raus und wir wechseln an der Stelle an einen anderen Tag, an eine andere Location. Washington D.C. bei Tag. Wir sind jetzt bei diesem Appropriations Committee. Vorsitzender dort, Bruce Gray, einmal Quincy, einmal Airwolf, einmal DS9, einmal TNG. Fünfmal Mord ist ihr Hobby, einmal Diagnose Mord, zweimal Babylon 5. Er hat ein Sky Marshal Dinsens in Starship Troopers gespielt, einmal Outer Limit, einmal Enterprise, einmal Charmed, einmal Lex, The Dark Zone, viermal How I Met Your Mother, 180 Rollen, also sehr, sehr fleißig.
In dem Konferenzraum, Tialk meint, trotz der Tatsache, dass die Jaffa frei sind und Anubis besiegt wurde, wäre es ein Fehler zu glauben, da die Gua'uld ja nicht länger eine Bedrohung und der Fischer da heißt er. Meint ja, aber ohne die Jaffa, die für sie gekämpft haben, sind sie doch sehr geschwächt. Und ja, also Daniel, Vala, Lentry, Tialk sind da von dem Ausschuss. Viele von ihren menschlichen Sklaven sind immer noch loyal, meint Tialk. Und Fischer meint ja, aber die Sklaven sind weit davon entfernt, von einer effektiven Armee abgesehen. Dass sich die Jaffa befreit haben, wird es nur noch eben eine Frage der Zeit sein, bis ihnen die Sklaven folgen. Und Daniel meint ja, die Gua'uld sind nicht die einzige Bedrohung dort draußen und Fischer nimmt jetzt an, dass man sich auf diese Leute bezöge, die angeblich aus einer Galaxie far, far away kommen. Hier Star Wars Musik einspielen und Daniel angeblich, naja, korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, aber nach dem Bericht, den ich gelesen habe, haben sie das Target Center nicht wirklich verlassen, sie sind in eine Art Koma gefallen, hatten eine Art Vision, soweit wir wissen, könnte das Ganze eine Halluzination gewesen sein. Daniel, ja, einer dieser Priore kam noch durchs Gate und ja, gut, ne, hier ein Mann, der hat nichts als religiösen Quark von sich gegeben und sich umgebracht, ne, und Lentry meint ja, Senator, ich war dabei. Der Mann hat sich einfach verbrannt ohne die Hilfe eines Gerätes oder Technologie. Unglaublich war das und eben kein billiger Trick. Und Daniel fügt noch an, dass es da noch mehr Priore gibt und die auch auf anderen Planeten jetzt derzeit auftauchen. Und Fischer findet es ein bisschen verwunderlich, dass neue religiöse Gruppierungen aufgrund dieses gua'uldischen Unterganges entstünden. Und Daniel meint aber, die Uri sind wirklich real, Senator. Als aufgestiegene Wesen werden sie für Götter gehalten. Und Fischer, ja, andererseits, und das nehme ich ihre Aussagen, können sie in dieser Galaxie nicht agieren, ohne von diesen anderen aufgestiegenen Wesen gestört zu werden. Ist das nicht zutreffend? Und Daniel weicht ein bisschen aus. Ja, im Prinzip schon. Na, sehen Sie es mal von unserem Standpunkt. Mein Gott. Endlich, nach langen Jahren und Milliarden von Dollar, die investiert wurden, sind die Gua'uld neutralisiert, zusammen mit den Replikatoren. Und jetzt einfach so, aus dem Nichts tauchen diese magischen Uri auf und erfordern eine erneute Verdopplung unserer Ausgaben. Und Glenchy, ja, was genau wollen Sie denn da jetzt sagen? Naja, dem Stargate-Programm ist es erfolgreich gelungen, außerirdische Technologie zu erhalten. Deswegen ist die Zeit reif, für uns Ressourcen zu nutzen, um Technologie für die Verteidigung des Planeten zu widmen, insbesondere für den Bau weiterer Schiffe der Daedalus-Klasse. Wir haben aber nicht die Absicht, komplett auf die Stargate-Mission zu verzichten.
Die Frage ist auch an der Stelle auch, warum, also das ist ja das Neueste, ne? Also es klang ja bisher eigentlich so, als würden die jetzt irgendwie die Ressourcen kürzen, ne? Also das Budget kürzen.
Und das nur noch
aber dass die eine Verdopplung wollen, für was? Nur weil irgendwo vielleicht irgendwelche Uri kommen. Ja. Also ich, vor allen Dingen, was wollen sie mit dem Geld? Also gegen die Antiker, gegen die aufgestiegenen Antiker wissen sie auch kein Heilmittel, außer ein anderer Antiker.
Doppelt der so viel Ersatz ihren.
Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das soll. Also, ne, Halbierung oder so hätte ich ja verstanden, eine Budgetkürzung, ne, klar. Aber dass sie irgendwie von der Verdopplung, das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn.
Wir setzen den Betrieb mit 30% des derzeitigen Budgets fort. Sie werden feststellen, dass diese Finanzmittel ausreichen, wenn Forschung in Zukunft nicht mehr Priorität hat. Daniel, ja, in Dürer will klar sein, Senator, es waren unsere, denen wir diese Technologie zu verdanken. Und es gibt immer noch tausende von Stargate-Adressen, die wir nicht erforscht haben. Fischer meint dann, das Stargate-Programm existiert nicht nur zur Befriedigung ihrer Neugier. Dr. Jackson, Waller will ja gerade einen Schluck Wasser nehmen und hält dann inne. Ausschlaggebend ist doch, dass wir genug gelernt jetzt haben, um uns gegen potenzielle Angriffe zu verteidigen. Und Waller lacht laut, während sie trinkt. Wollten Sie zufällig was sagen? Darauf hat sie dann anscheinend nur gewartet. Sie springt vom Stuhl auf und Daniel kann sie auch nicht aufhalten. Das ist doch ziemlich kindisch, nicht wahr? Sagt sie. Ich meine, nur ein Idiot kann dieser Planet sicher ist, nur weil ihr ein paar Schiffe mit anständiger Schildtechnologie bauen könnt. Sie springt dann zum Tisch des Senators, dreht sich zu ihm um, zwingt ihm zu und du siehst eigentlich nicht aus wie ein Idiot, sagt sie noch. Also muss ich davon ausgehen, dass du nur deshalb mehr Schiffe bauen willst, weil du so wie alle anderen Männer bist. Du stehst auf große Maschinen mit großen Motoren, die große Raketen abfeuern können, weil du ein zutiefst sitzendes Bedürfnis hast, deine eigene Unzulänglichkeiten zu kompensieren. Ja, sie sieht zu den anderen mit einem typischen Blick herüber, so, und Fischer, wie bitte? Und dann die Protokollante, die halt da mitschreibt, die schmunzelt dann. Und Waller deutet auf die Frau, na bitte, sie weiß, was ich meine. Und Waller wackelt so mit den kleinen Finger. Schon sehr wild. Und Daniel steht auf, ich finde, wir könnten eine kurze Pause gebrauchen. Waller springt dann vom Tisch, ich bin ja sowieso fertig. Und Fischer meint, dann ist jetzt diese Anhörung auch beendet. Und Landry sieht nicht wirklich begeistert aus. Wir springen kurz in den Korridor des SGC. Mitchell kommt da auf die Rückkehrer zu.
Ja, Sekunde. Ja, genau, wobei, passt auch jetzt. Die Frage ist doch eher, warum hat man Waller da mitgenommen? Also, dass Waller in der Nähe von Daniel bleiben muss, ist klar. Aber mal ganz ernsthaft, es war nie die Rede davon, dass die nur 2 Meter voneinander entfernt sein müssen. Waller hätte draußen warten können im Nebenraum oder, ne, ja. Warum nehmen die die an der Stelle in den Konferenz? Also, es Konferenz war klar, mit? Dass dann irgendwas passiert eigentlich. Ja, natürlich. Es ist, was auch immer das sollte, ich kann es dir nicht sagen.
Landry äußert sich jetzt. Ich will es mal so ausdrücken, Sie müssen das Schiff besorgen. Das Frachtschiff von der was ist denn mit dieser Luzianischen Allianz? Ja, lassen Sie sich einfallen, um sie zu besänftigen. Wieso, was ist denn passiert? Und Clenji dann, sie hat den Vorsitzenden des Bewilligungsausschusses unterstellt, freundlich ausgedrückt, als Mann unzulänglich ausgestattet zu sein. Sie fängt an zu nerven. Alle marschieren dann an Cameron vorbei, der ein bisschen nicht weiß, was jetzt Phase ist. Und Val ist die Einzige, die grinst. Und wir gehen dann auch grinsend auf Planet 4, wie in Star Trek hier, alles mit irgendwie einer Zahl.
Genau, in einen Wald. Vala, Mitchell, Daniel und Tiaik laufen da rum. Wieder diese Lederoutfits haben sie an, selbst Tiaik auch. Ja, und ja, hier, Vala hat noch eine Warnung. Tinnert und Jupp. Jupp klingt hier so wie aus dem Kölner Raum. Ich weiß gar nicht, wofür ist Jupp die Johannes? Ich Hannes? Irgendwie ich so Jupp. Nicht.
Das kann man aber auch für Jaja sagen, ne? So bestätigend Jupp.
Ja, ja, okay. Aber wäre Jupp oder so. Ja, ja, okay. Ja. Sind also wirklich, die haben keine Skrupel und sind, obwohl sie dumm sind, sind sie devious, also ne, verschlagen. Sie können auf jeden Fall nicht vertraut werden sollen. Deswegen, ja, wir müssen sie auf jeden Fall, sagt Mitchell zusammengefasst. Ne? Also wir müssen sie übers Ohr hauen, bevor sie uns übers Ohr hauen. Und ja, ne, hier lasst eure Wachsamkeit nicht runter. Konzentriert euch auf das, was getan werden muss. Ne? Close the deal, take the ship. Und ne, sorgt dafür, dass sie mich nicht töten. Ne? Also nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Und ja, ne, more boots on the ground, sagte Mitchell. Also er will irgendwie Verstärkung holen, um sicher zu sein. Und ja, sagt Waller, nee, Tenat wird wohl einen Surface Scan machen. Ne, mehr Life Science werden wohl deren Verdacht erregen. Und würden wohl alles riskieren. Wir sehen dieses Cargo-Ship, um das es die ganze Zeit geht, wie es den Planeten anfliegt. Im Cargo-Ship sehen wir jetzt auch diesen Jupp, wird gespielt von Geoff Redknapp und der ist eigentlich Make-up-Artist bei Stargate SG-1. Den haben sie dann auch einfach mal requiriert, hat sich vielleicht einfach von einem Kollegen schminken lassen, um zu sehen, wie das sich so anfühlt. Ja, ne, Tenat sagt, wir kommen näher, wir werden jetzt einen Surface-Scan machen und 4 Lebenszeichen sagt Jupp dann. Und ja, lass uns sie begrüßen. Und beide stehen auf und gehen in den hinteren Teil des Schiffes. Und wir sind wieder unten angekommen. Daniel und Vala laufen nebeneinander. Hintendrein Mitchell und Tiaik. Und ist ein guter Plan, sagt Vala. Und nichts so motivierend, sagt Daniel, wie Verzweiflung. Totale, absolute Verzweiflung. Und ja, bitte, das sagst du jetzt, ne? Wenn ich weg bin, wirst du mich vermissen. Und nee, werde ich nicht. Nein, wie in den alten Zeiten, sagt Mitchell. Und ja, T-Hulk auch so von wegen. Ne? Also Mitchell versucht es halt nochmal so SG-1-mäßig, ne? Ob es da irgendwie Chancen gibt. Und so von wegen T-Hulk sagt, ja, ich habe jetzt nur meine Assistenz angeboten, um Daniel Jackson zu helfen. Ja, meine Anwesenheit hier sollte jetzt nicht darauf schließen lassen, dass ich SG-1 wieder beitreten möchte. Und Mitchell, okay. Und T-Hulk dann, hier können Mitchell, manchmal erinnerst du mich an Unheal. Und oh, das nehme ich als Kompliment und dir ganz trocken, wie du meinst. Das ist auch wieder sehr lustiger T-Hulk-Humor. Wir sehen Tenat, der den Pfad entlangläuft. Jupp kommt von der anderen Seite. Und dann treffen sie auf einer Lichtung auf SG-1 oder auch nicht SG-1, sondern nur 4 zufällig da seiende Leute. Wir sehen Vala, die auf einem Baumstumpf sitzt. Also vor allen Dingen auch Daniel, das ist auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ja, Daniel war ja auch beschäftigt. Beide haben sind auf den Rücken die Hände verbunden worden. Ja, der Mitchell sieht die Aliens ankommen und ruft dann T'Alk an, der direkt in seinen Mantel greift. Und man zieht ihre Waffen und so gegenseitig und ja, Mitchell dann auch hier so wegen, was ist denn hier los, Freunde? Warum diese ganzen Feindseligkeiten? Und Tina dann auch, hier, Vala, wie fühlt es sich an? Also der ignoriert erstmal Mitchell, ne, wenn man weiß, dass sein Leben jetzt bald endet. Und ich weiß nicht, wie hat sich das denn angefühlt, der Allianz zu erzählen, hier irgendwie das ganze Nackweiler verloren zu haben. Und Tenat nimmt seine Waffe und zieht jetzt auf Vala. Und Mitchell zieht jetzt auch seine Waffe und zieht auf Tenat. Nee, keine Gewalt. Also, ne, das Merchandise wird nicht angetatscht, bevor wir unseren Deal hier nicht abgeschlossen haben. Außerdem wird die Allianz ja wohl ein Exempel an ihr statuieren wollen. Und das wollen sie, sagt Tenat. Dein Name Cam Mitchell, Bounty Hunter. Und nie was von gehört. Ja, nee, na, ich halte mich im Verborgenen und ich lasse meine Arbeit für mich sprechen. Na, hast dich mit dem Jafar verbündet, sagt dann Tenat. Also Jupp scheint hier nicht der große Redner zu sein. Ja, wir würden hier gerne noch weiterbleiben und hier irgendwie quatschen, aber na, wir haben eine Deadline. So von wegen, wo ist unsere Belohnung? Ja, Tenat, wir haben einen Caseload Weapons Grade Refined Nakwada in unserem Cargo-Ship. Und okay, let's go get it. Und ich werde hierbleiben, sagt Tenat. Ne? Jupp wird Vala und ihren Partner auf das Schiff bringen. Und wenn sie oben sind, wird er den Ring benutzen, um das Nakwada hier runterzubringen. Und was sollte jetzt Mitchell, ne, lässt sich hier nicht übers Ohr hauen, sondern was sollte jetzt den alten Jupp hier davon abhalten, so von wegen sich einfach vom Acker zu machen. Ne? Unsere Ehre. Ne? Also es ist unser besten Interest, euch nicht zu betrügen. Ne? Wir haben ja auch eine Reputation, die wir aufrechterhalten müssen. Und Jupp nimmt dann Daniel und Vala. Und geht und, okay, Reputations. Wir sehen das Cargo-Ship in einer anderen Lichtung. Und Jupp führt Daniel und Vala in die Cargo-Area. Und Daniel schaut sich um. Hier fehlt hier nicht irgendwie dieses Nakwada, das hier irgendwie... Glaubt ihr wirklich, dass uns die Allianz hier nochmal mit einem anderen Ladung Nakwada anvertrauen würde, nachdem wir die letzte verloren haben? Double Cross. Und was ist mit eurer Reputation? Der Bounty Hunter, der wird in keiner Verfassung sein, sich zu beschweren. Jupp sealt jetzt die Cargo Area von der anderen Seite, also er ist ins Cockpit gegangen und Vala nimmt dann ihre Handfesseln ab und kümmert sich dann um Daniels und er zappelt da so ein bisschen rum, soll dann stillhalten. Und Daniel arbeitet dann am Panel an der Tür. Hat er schon oft genug irgendwie solche Dinger aufgemacht und auf der Lichtung ist Mitchell immer noch im Gespräch mit Tenarik und wie geht's da, was hältst du denn von der NFL dieses Jahr? Na, du siehst doch so aus, als wärst du ein Raiders-Fan und Tenat weiß nicht, wovon er quatscht im Cargo-Ship, man ist immer noch hinten im Compartment, Vala kommt zu Daniel und Daniel versucht scheinbar schon eine ganze Ecke, weil Vala nach, hier, lass mich das doch machen, ich kann das, hier, du könntest mir aber Gefallen tun, ich brauche ein bisschen Hilfe. Okay, und was? Hier am Rear-Exit gehen wir da ans Panel und fahre dann, okay, was soll ich hier? Halt, bleib da, halt die Klappe und lass mich das hier beenden. Auf der Lichtung geht es weiter. Mitchell fasert immer noch ein bisschen was von Baseball und dann hört man ein Geräusch und schaut nach oben. Wir sehen das Cargo-Schiff, wie es da oben fliegt. Und Tenat sagt, ja, das Cargo-Schiff hat, ich würde jetzt mal vorschlagen, ihr lasst eure Waffen sinken. Mitchell nimmt die Set runter und drückt Tiags Arm auch nach unten. Und ja, ne? Also wir kriegen unseren Aqua da nicht. Nein, kriegt ihr nicht. Und das hier beendet auch unseren Deal. Und dann werden die Ringe aktiviert. Aber im Gegensatz zu dem, was sich Tenet vielleicht vorgestellt hat, werden Mitchell und Tiag hochgebeamt. Das Schiff fliegt von dannen und wir sehen, dass ja, der Jupp da, wo die Ringe waren, halt auf dem Boden liegt. Und ja, Tenet hat sich da vermutlich aber schon irgendwas bei gedacht, weil er aktiviert nämlich ein Gerätchen an seinem Gürtel. Und im Cargo-Ship sehen wir dann die Brücke. Also man geht jetzt zur Brücke und Vala ist am Pilotensessel und Mitchell ist begeistert. So von wegen, ja, das ist ja besser, hat ja besser funktioniert, als ich gedacht habe. Und ich habe hier Schiffe auf dem Schirm. Viele, sagt Vala. Und okay, Mitchell korrigiert sich. Es ist viel schlimmer, als man befürchtet hat. Und ja, wir sehen einen Weltraumshot, wir sehen, wie das Alkesh dann in eine andere, also das Cargo-Ship in der Nummer von Alkesh, da irgendwie die Lucianische Allianz ist da eingetroffen und ja, Wash meldet sich dann, stand down, prepare to be boarded und ja, Mitchell, sollten wir jetzt nicht vielleicht in den Überraum und sie würden uns verfolgen. Und ja, Vala drückt auf den Konsole irgendwie rum. Was tust du denn? Ja, Kaius hat doch gesagt, er hat das Schiff customized und mal gucken, was wir hier nutzen können. Und dann sehen wir plötzlich rund um das Cargo-Ship sich andere Alkeshes enttarnen, die irgendwie in Richtung natürlich der Allianzschiffe gedreht sind. Und was passiert, will Daniel dann wissen. Und ja, Energy-Signatoren, Phantom Vessels, sagt Vala, also Art Hologramme, sie werden die Allianzschiffe verwirren. Okay, let's go, let's go, let's go. Und das Cargo-Ship dreht sich dann um, lässt die falschen Alkeshes zurück. Wobei auch interessant, eigentlich müssten die ja dann verschwinden. Das wird ja irgendwie ausgestrahlt und so, ne? Ja, nur zwei Alkeshes des Gegners verfolgen das Cargo-Ship und Tiag bemerkt das auch an Bord. Und ja, hast du noch anderes? Noch was andere Tricks auf Lager? Will Mitchell dann von Vala wissen? Vala will das direkt demonstrieren, dreht den. Wir sehen das Schiff, wie es sich umdreht und sie macht das Licht aus und alle Energie aus und ja, wir sehen durch das Cockpitfenster rein. Und was tust du denn? Vala wartet und dann aktiviert sie plötzlich was und wir sehen eine blaue Welle, die jetzt irgendwie um das Cargo-Ship ausgestrahlt wird und über die Alkeshes hinweg rauf und dann deren ihr Power Sources abschaltet und ja, Pulse Wave, also sowas wie ein EMP. Ja, ihre Power Levels sind überladen und sollte ein paar Minuten dauern, bis sie ihre primären Systeme wieder online bringen können. Das sollte uns genug Zeit bringen, ja, dann geht es in den Hyperspace. Und wir gehen dann zurück auf Kaios Planeten und zwar sind wir da in einer Bar.
Der hat mittlerweile dort sein Mönchgewand abgelegt und trägt seine alte Kluft und hat die, ja, angesprochene Energiespule dabei. Kaios bedankt sich, dass er. Ja, danke, dass du mein Schiff hier zurückbringst. Es muss sich Überwindung gekostet haben, nicht die Verstecke des Schiffes zu plündern. Und er beginnt dann zu lachen und Mitchell und Daniel packen Vala da an die Arme, wollen sie aus dem Lokal zerren. Und Vala ist wütend, hey, du hast gesagt, Verstecke des Schiffs, nein, lass mich mal runter. Und Kaius winkt mir, du bist behalt. Ja, auf Planet 2, auf dem Markt, sie überreichen dann Inago, diese Spule. Und Vala meint, jetzt mal ehrlich, wieso bist du so versessen auf diese veraltete Energiespule für ein Frachtschiff? Ja, mal ehrlich, wieso bist du denn so versessen auf eine wertlose Kette? Er hält sie ihr dann hin. Ja, Vala schnappt ihr die Kette und Inago, naja, vergiss es. Auf dem Planeten Nummer 1 in Arlos Labor wird jetzt Arlos diese Kette seiner Mutter überreicht. Der findet das ausgezeichnet. Endlich kann ich meine Mutter beruhigen. Er steht auf, legt die Kette in eine Kiste und will gehen. Und Daniel, und? Na, wir hatten eine Vereinbarung schon vergessen. Du bekommst die Kette und du trennst uns dafür. Na klar. Ich habe das ausführlich schon erforscht. Er zieht scharf die Luft an und zuckt dann mit den Schultern. Und? Fragt Daniel. Alles hebt die Arme. Ich kann leider nichts für euch tun. Die Wirkung kann ich nicht rückgängig machen. Aber wisst ihr, ich nehme an, dass die Energie sowieso irgendwann nachlässt. Tja, also bis dann, Leute. Und damit lässt er sie einfach so stehen. Und während Vala verschmitzt lächelt, kann Daniel sein Unglück kaum fassen. Wir gehen rüber auf die Erde. in Landrys Büro ins SGC und der fragt, das war's, ne? Also sie haben das alles jetzt umsonst durchgezogen und Daniel, ja, so in etwa. Und Landry, ja, ach, ich kann es kaum erwarten, das Senator Fischer zu erzählen. Gibt's denn da schon was Neues, fragt Daniel nach. Und naja, ich habe mit dem Präsidenten gesprochen, es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder ich akzeptiere die Budgetkürzung oder ich überzeuge das internationale Komitee, seine Meinung zu ändern und uns weiter zu finanzieren. Und Daniel fragt dann, ja genau, wie stellen wir denn das an? Naja, wir geben ihnen, was sie wollen, einen neuen Zivilposten für einen Abgesandten, der Abgesandte des Komitees mit vollem Zugriff auf das Stargate Center und ein Mitspracherecht bei allen wichtigen Entscheidungen. Und Daniel ja eine Art Wachhund und ja, so sieht's aus. Dann zur letzten Szene im Gate Room, das wird da gerade aktiviert. Teal'c wird von Daniel Mitchell und Vala verabschiedet. Daniel umarmt ihn und bedankt sich für die Hilfe und Teal'c stellt fest, ja, wir haben es versucht. Mitchell wünscht ihm viel Glück auf Dakara. Ja, Teal'c verbeugt sich, bleibt vor Vala stehen. Diese winkt ihn grinsend zu. Teal'c zieht nur eine Augenbraue hoch und begibt sich dann zum Gate. Mitchell meint dann, ja, und mach dich nicht allzu rar. Und Teal'c ist dann verschwunden und die letzten Worte spricht Mitchell. Er wird wiederkommen und schaut sich danach gleich Terminator an, wahrscheinlich. Ja, Trivia. Da gibt es viele Szenen-Trivia. Die Szene, in der Mitchell, Jupp und Dinard gegenüber als Kopfgeldjäger vorgestellt werden, war ursprünglich ein bisschen länger. Mitchell gibt in der längeren Version damit an, dass er einige der gefährlichsten Verbrecher gefangen hat. Als Dinard nach dem korrekten Namen fragt, antwortet Mitchell mit Crapta, der Hammer, eine Anspielung auf Galaxy Quest, Planus durchs Weltall. Dinard sagt eben, da hat er noch nie was von gehört und Mitchell nennt noch die Ursen-Zwillinge aus Omega 3 und die abscheuliche mit Musch, ja. Doch erst bei Trebek, der Zerstörer, vermutlich eine Anspielung auf Alex Trebek, erklärt Jupp, dass er da schon mal von gehört hat. Diese Szene wurde aber geschnitten, weil es halt zu lang wurde in den Episoden. Wir hatten in der letzten Zeit oft das Gegenteil, hier war es mal so rum. In dieser Episode wird der Eindruck erweckt, dass Vala mit Alos Kadhavam, meine Güte. Eine Affäre hatte, allerdings wurde ursprünglich auch eine Szene gedreht, in der Vala erklärt, dass sie ihn nur betrunken gemacht hat und ihn, ohne dass wirklich was passiert wäre, glauben ließ, was er glauben wollte. Diese Szene wurde aber auch rausgeschnitten. Dann gibt es noch eine geschnittene Szene. Da hätte man gesehen, wie der Toilettengang auf Geult-Frachtschiffen funktioniert. Jups säße da nämlich an der Schiffskonsole, als die Tür hinter ihm aufgeht und Tennert sich die Hose hochzieht und hereinkommt. Mit der Aktivierung der Rindtransporter in Anführungszeichen spült er bzw. lässt er es wegtransportieren, was dort eben auf der Toilette zurückgelassen wurde. Das ist ja auch ein bisschen dieses Star Trek-Phänomen, dass man toilettenmäßig gar nichts mitbekommt, glaube ich, in all den Serien. Nicht wirklich nur, dass es ein Bad halt gibt irgendwie, aber das ist immer ein Mysterium. Ich weiß nicht warum, das ist irgendwie merkwürdig. Ja, und das ist die letzte DVD für diese besprochenen Folgen. Und deshalb gibt es da wieder Zeug, genau. Und zwar eins hieß, es ist eine Mannschaft nötig, um ein Dorf zu bauen. Das geht 15 Minuten. Da sieht man diese Mittelalterstadt mit 100 Komparsen, einigen Tieren, wegen Effektstage. Und dieses Mal nicht in Vancouver, ne, weil, ja, ist eben eine Effektstage und nicht in einer Pampa, in der Natur. Und das könnte man auch erweitern und umbauen. Und dann gibt noch viel Concept Arts und eben Japanese-Italian-Style-Houses, Skizzen. Und die Gebäude konnte man einfach verschieben und den schnell einen anderen Look dran pappen, ohne dass man die Dächer hätte ändern müssen. Viel in dem Set, also hier Avalon und so Dings, ist halt viel mit Füllschaum gearbeitet worden, Steinstrukturen, Oberflächen. Und dann hat man in diesem 15-Minuten-Ding noch so einen Gag mit einem Nebendarsteller gemacht, der halt da so tat, als ob er in diesen Kulissen irgendwie wohnt. War ganz witzig. Dann gibt es noch einen 11-Minuten-Teil, das heißt die SG-1-Regisseure Andy Mitikita über Avalon. Genau, da sagt er eben, dass Handlungsstränge aufgelöst werden, eine Artus-Saga, neue Ori-spannende Elemente und man eben in ein neues Leben da eintaucht. Man sieht die Dreharbeiten mit den Kämpfen und dem Ritter und eben neuer Schwung durch Mitchell und Vala. Und die Verbrennungsszene wird auch nochmal drauf eingegangen. Und es gab eben am neuen Set keine Beschränkungen, aber trotzdem dauerten die Dreharbeiten länger. Und zwar eben von der Kulisse her, das war alles relativ wie bei einem Spielfilm in der Größenordnung. Genau, zu den Fehlern, eine Sache habe ich irgendwie jetzt noch hier gefunden. Immer wenn die Stadt, in der Alois lebt, gezeigt wird, ist es eigentlich die Stadt der Unberührten von P3X797. Wir kommen zum Zitat der Woche, Thomas. Da konntest du doch was finden, nehme ich mal an.
Es gab einige lustige Sachen, aber ich habe direkt das am Anfang genommen, so von wegen, ach, das ist ja süß, dass du mich hier verabschieden willst. Und ich bin hier, um sicher zu gehen, dass du ordentlich durchsucht wirst. Weißt du, als ob er sich da irgendwie so, also Mr. Burns-mäßig so fing, ist irgendwie so, als würde er gleich selber Hand anlegen oder so. Ich fand das schon irgendwie sehr witzig.
Ich habe auch irgendwas mit Daniel und Vala auch von Anfang, wo Vala meint, ja, danke, ich hasse lange Abschiede, und Daniel dann sehr kurz angebunden, ja, okay, leb wohl, und dreht sich um und will dann sofort los, stampf. Auch sehr schön. Ja so Situationscomic, als dass der Dialog so witzig war, aber einfach die Situation war witzig. Dann kommen wir zur Bewertung. Du bist, glaube ich, dran.
Ja, also diesmal, also was heißt diesmal? Vala und Daniel Interaction, super lustig. Also da gibt es so viele geile Dialoge dazwischen. Ne? Auch mal ein bisschen Tialk-Humor. Ja, storymäßig, so typische Videos in jedem Adventure-Game hat, ne? Von wegen Bring and Fetch, irgend solche Sachen so vom reinen Topic her. Bringt die Story nicht weiter voran. Okay, wir haben jetzt einmal die Lucianische Allianz gesehen. Ja, okay, toll, das hätte man auch irgendwie anderweitig unterbringen können. Aber ich fand sie ganz unterhaltsam. Ne? Wie gesagt, die Action zwischen Daniel und Vala gab viele Momente durchaus amüsant. Ich hätte gesagt, einen leichten Daumen nach oben.
Da kann ich mich nur anschließen. Also ich fand sie erstens sehr unterhaltsam, und auch was du gesagt hast, das ist halt immer, glaube ich, so die Schwierigkeit, weil Vala ist ja auch, das weiß ich nicht, ob das, ich sehe es so, sie kann halt auch oft so nerven, und inwieweit stört mich das dann als Zuschauer, weißt du, da gibt es wahrscheinlich andere Folgen, wo es mich mehr stört, oder hier hat das mit Daniel super gepasst, immer dieses Hin- und Her-Gekappel, weiß nicht, wie ihr das da draußen seht, deshalb, das fand ich auch sehr gelungen. Dann hat man mal wieder ein bisschen mit diesem Budget- und Politik-Ding, das wird sich jetzt noch nicht so auswirken, später dann, wie eben hier angeteased wurde, dass dann eine Person dazu kommt, die eben da mitredet und nicht Militärangehörige oder Angehöriger ist, sondern eben politisch da entsandt wird, würde ich jetzt mal das beschreiben. Da wird sich dann einiges noch ändern, das wird hier ein bisschen aufgebaut, ja, und mit den Ori, das trat jetzt hier ein bisschen eher in den Hintergrund, diese Nummer mit Deep Space Nine Episode hier mit diesen Karten und Tisch nach dem Motto, das war hier ja ähnlich, hat für mich auch funktioniert. Lucianische Allianz, wurde dann noch eingeführt, war jetzt vielleicht ein bisschen viel für die Folge, aber ich habe jetzt hier auch, mich hat hier gar nichts gestört, ich hatte gute Laune dabei, und deshalb kann ich auch nur einen Daumen nach oben geben, alles andere wäre Quatsch, und ja, dann haben wir doch hier eine gute Episode gesehen, das ist, glaube ich, die Gesamtbewertung. Hoffen, dass das auch nächste Woche bei SGA der Fall sein wird.
Ne? Ja, kein Teaser?
Nein, ich habe mich dagegen... Nein, Quark. Heute kein Bock. Nein, ich habe es hier offen. Und zwar, das Ding heißt, so wie wir die Folge aufnehmen, zu zweit, nämlich, also Duett. Passt ja der Titel. Und da geht es darum, es gibt einen Angriff, ne, von Rayseeker, und McKay irgendwie ist da zusammen mit einer Lieutenant Laura Kitman in einer Transporteinheit des Wraith-Jägers dann irgendwie eingeschlossen. Mehr will ich jetzt noch nicht verraten, sonst ist dann wieder alles. Aber irgendwie passieren dann auch Dinge. Ja, ist nochmal interessant zu sehen, was denn dann genau passiert, wenn diese Leute in diesen Wraith-Jäger da so kommen. Das kriegt man nie so richtig, oder ja, man kann es sich erahnen, aber gesehen hat man es, glaube ich, nicht so richtig. Naja, wir sind gespannt, was da passiert. Ronan ist ja jetzt auch dabei, wie sie den da weiter einbinden, ob er was zu tun haben wird oder nicht. Das sind so die Fragen, glaube ich, die sich stellen. Hoffen wir, dass es da auch gut weitergeht. Und ja, was ist jetzt die Quintessenz, ist, dass man ganz viele Sachen eintauschen kann, um zum Ziel zu kommen, oder Thomas? Ich weiß nicht, wie ist, was
genau, wir machen jetzt einen auf He-Man, die Moral der Geschichte, ja. Die Moral der Geschichte, gib keine obsoleten Powercalls als magische Artefakte aus.
Das sollte man immer machen, denn das ist sonst Verbrauchertäuschung. Also immer genauso befolgen. Wahrscheinlich Verbrauchertäuschung. Was letzte Preis und so. Ihr wisst Bescheid. Dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Restsonntag, und gerne bewerten. Unterstützen könnt ihr uns auch übers Teilen der Folgen oder eben monetär über PayPal. Das geht mit dem Ko-fi-Link in den Shownotes. Dann sind wir doch frisch gelaunt, wie man so schön sagt. Nächste Woche wieder am Start. Ne?
Genau.
Alles klar.
Dann, liebe Zuhörer, hasta luego. We will be back.
Da, 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 da. Tschö.
Ciao.